Guten Morgen, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ich hier bin, dass ich bei euch predigen darf und dass ihr mir zuhört. Das finde ich großartig. Ich habe euch einen Predigtext mitgebracht. Das ist ein Text von einer Heilung. Ein Heilungsbericht steckt aber sehr viel mehr drin als nur eine Heilung. Lukas 17, 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimmen und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Es ist die letzte Etappe seiner Reise. Es ist die Gegend zwischen Samarien und Galiläa. Hier leben eben nicht nur Juden, nicht nur Menschen, die denselben Glauben haben wie Jesus, sondern auch Menschen aus anderen Kulturen und mit anderen Religionen. Und genau das wird im Laufe der Predigt nochmal spannend und wichtig. Zeugnisberichte von Heilungen und den Begegnungen mit Menschen auf seiner Reise sind nicht nur ein Reisetagebuch, denn einerseits enthalten sie wichtige Daten und Orientierungshilfen, um Jesu Lebensweg nachzuvollziehen. Das hilft uns dabei, zu erfahren, wie Jesus gelebt hat, wo er war. Wir können Dinge zeitlich und auch örtlich zuordnen. Diese Berichte enthalten Informationen über das Wirken Jesu. Und Lukas war sehr, sehr genau dabei, all das so genau wie möglich aufzuschreiben. Darüber, wie er den Menschen begegnet ist, wie er gehandelt hat, was er gesagt hat. Und es geht um die Frage, wer ist Jesus? Und darauf lassen sich hier Antworten finden. Und es geht in diesen Berichten immer um das Ganze. Es geht um das Warum. Warum ist Jesus da? Warum hat er das gesagt? Und warum ist das hier passiert? Diese Texte zeigen nicht nur Situationen im Lebensalltag, sie weisen auch immer auf das Reich Gottes hin. Und gerade dieser Text steht im Kontext der Gleichniserzählungen von Jesus. Also er steht nicht im Kontext vieler Heilungsgeschichten, sondern im Kontext dieser Gleichnisse. Das ist ganz spannend. Und deshalb gehört es dazu, diese ganzen Dinge zu erklären. Gleichzeitig steht der Text auch im Kontext der Heilsgeschichte, die Jesus mit seinem Leben und Sterben verkündet. Und da ist also vieles, vieles drin als eben ein Heilungsbericht. Da sind also 10 kranke Menschen. Aussatz haben sie, wir kennen das als Lepra. Das ist eine schreckliche, furchtbar ansteckende Krankheit, die Menschen bei lebendigem Leibe zerfallen lässt. Und die einzige Lösung, die man damals hatte, wenn Menschen diese Krankheit und auch andere sehr ansteckende Krankheiten hatte, dann war es, diese Menschen zu isolieren. Denn Medikamente gab es nicht, Therapien gab es nicht, es gab keine Ärzte, die das irgendwie behandeln konnten, sondern es war ganz klar, wer eine solch schreckliche Krankheit hatte, musste weg von anderen Menschen, die gesund waren, um vor Ansteckung geschützt zu werden. Also lebten diese Menschen isoliert, mussten Zufluchten außerhalb der Lebensräume der Gesunden suchen. Und das waren eben meist verlassene Gegenden vor den Toren von Städten und Siedlungen. Manchmal waren es Friedhöfe oder in so Gruften und Höhlen oder in verlassenen Gebäuden konnten sie leben, die von anderen Menschen nicht mehr bewohnt wurden. Und wenn es gut lief, dann hatten sie noch eine Familie, die sie wenigstens aus der Distanz versorgte, also mit Nahrung, mit Kleidung, was so nötig war. Aber treffen durften sie sich nicht. Wenn solche Menschen, die also aussätzig waren, in die Nähe von gesunden Menschen kamen, dann mussten sie die warnen. Also dann mussten sie laut rufen, hier, ich bin krank, ich habe Aussatz, nicht näher kommen, damit eben auch hier vor Ansteckung geschützt war. Und so etwas ist eben nicht nur eine Geschichte von damals. Heute müssen Kranke nicht mehr rufen, Achtung, Achtung, nicht näher kommen. Aber es gibt bis heute ganz viele Vorurteile gegen Krankheiten. Wir leben nach wie vor mit Ausgrenzung. Wir leben nach wie vor mit Ablehnung. Unsere Schwierigkeit besteht wohl heute vor allem darin, mit Menschen umzugehen, die so anders sind als wir. Vielleicht auch mit Menschen, die krank sind, weil wir die Krankheit nicht kennen, weil wir nicht genug wissen, weil wir Geschichten glauben, die es rund um eine Krankheit gibt. Vielleicht sind heute für uns die größten Herausforderungen psychische Erkrankungen, damit umzugehen, aber auch mit Behinderungen. Oder einfach, wenn Menschen irgendwie eben anders sind als das, was wir selbst für die Norm halten. Wir grenzen sie aus. Das passiert nicht immer, indem wir sie vor die Stadttore sperren, sondern das passiert genau dann, wenn Menschen nicht teilhaben können am normalen Leben, wenn sie nicht passen, wenn sie anders sind, wenn sie vielleicht nicht über genügend Mittel verfügen, um an dem teilzunehmen, was wir das gesellschaftliche Leben nennen, weil sie kein Geld haben, weil sie nicht so aussehen, wie man vielleicht aussehen sollte und so weiter. Wir leben also heute genauso mit Ausgrenzungen wie auch damals. Sieht nur anders aus. Und vielleicht fürchten wir uns nicht so sehr vor Ansteckung wie damals, aber wir fürchten uns vielleicht genau vor dem, dass es anders ist, dass es vielleicht etwas mit uns machen könnte. Vielleicht auch, dass wir uns schämen könnten, weil wir Menschen so beurteilen, weil wir irgendwie ahnen, dass es nicht in Ordnung ist, aber dann besser weit weg damit. Und deshalb rufen die Aussätzigen aus der Distanz, weil sie nicht näher kommen dürfen und nicht näher kommen können, Jesus zu: Erbarme dich. Denn der größte Wunsch, den Menschen haben, was könnte es sein? Gesund sein, nicht mehr isoliert sein, am Leben teilnehmen, wieder dabei sein, zurück zur Familie, also jemanden in den Arm nehmen. Das ist so ganz, das klingt für uns ganz einfach und ganz simpel, aber wenn man so eine schwere Krankheit hat wie Lepra, also das heißt so eine Hauterkrankung, dann nimmst du einen Gesunden nicht mehr in den Arm. Das kannst du dann vergessen. Also die Sehnsucht nach Nähe, nach Zugehörigkeit, nach Gesundsein. Aussatz sieht schlimm aus. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal Bilder von gesehen habt, aber das sieht wirklich furchtbar aus. Also das ist wirklich das Auflösen eines lebendigen Menschen. Es riecht, und wenn es nicht versorgt und behandelt wird, dann sehen Menschen auch aus wie der lebendige Tod. Was Jesus tut, ist, er heilt, auch aus der Distanz. Jesus heilt auf ganz unterschiedliche Weise. Keine Heilungsgeschichte, kein Heilungsbericht gleicht dem anderen. Immer ist es ein bisschen anders. Manchmal kommt er Menschen dafür ganz, ganz nah. Und manchmal, so wie hier, ist die Heilung aus der Distanz möglich. Und Jesus schickt sie zum Priester, denn nur diese können eine Heilung sozusagen attestieren, also amtlich feststellen, da ist jemand gesund geworden. Die Heilung geschieht durch Jesus, aber das Gesundsprechen geschieht durch die Priester. Denn die Angst vor dieser Krankheit ist unglaublich groß. Die Angst davor, sich doch anzustecken, die Angst davor, doch weiter krank zu sein, ist unglaublich groß. Also auf zu den Priestern. Die Menschen vertrauen diesem Urteil. Und so ist es wichtig, sich dort zu zeigen als ehemaliger Kranker, als Gesundwerdender, als Gesunder. Und schon unterwegs merken diese 10 Menschen, irgendetwas wird hier anders. Irgendetwas an mir und mit mir ist anders. Ich scheine gesund zu sein oder gesund zu werden. Also, was genau geschieht, das entzieht sich so ein bisschen unserer Beobachtung. Also, was genau geschieht auf dem Weg, was genau geschieht beim Priester, was genau geschieht danach. Das erleben wir in diesem Bericht nicht und das erlebt Jesus auch nicht. Und so kommt also einer von diesen zurück. Einer von diesen dreht um und kommt zu Jesus. Und Jesus spricht seine Beobachtung zuerst mal aus. Erstmal ist das eine Feststellung. 10 sind gesund geworden. Das haben wir festgestellt. Das hat Jesus festgestellt. Das weiß er. Denn seine Heilung verfehlt niemals das Ziel. Aber es sind eben nicht alle, die zurückkommen. Es ist einer. Und Vers 15 beschreibt, was er tut. Und man kann diesen Vers ganz unterschiedlich lesen. Also Vers 15. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Er kam zu Jesus zurück und man könnte diesen Vers als tiefe Dankbarkeit gegenüber Jesus auslegen, der ihn geheilt hatte. Ja, bestimmt. Das geschieht aber erst in Vers 16. Denn in Vers 16 heißt es, und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen Jesu und dankte ihm. Das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist das Umkehren und das Preisen von Gott, von Gottes Macht und Größe. Das ist spannend. Also nicht zuerst, danke Jesus, Gott ist groß, sondern Gott ist groß, ich danke Jesus. Dass die anderen einfach undankbares Pack sind und nur einer begriffen hat, dass man sich gefälligst bedankt, wenn man denn schon geheilt worden ist, das interpretieren wir da rein. Das gehört sich so, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann oder was man tun sollte. Wir legen hier unser Wertesystem an. Das ist das, was wir erwarten. Wenn was Gutes geschieht, wenn was passiert, wenn man einem was Gutes getan hat, dann ist es das Mindeste an der ganzen Sache, dass man schön Danke sagt. Das kriegen Kinder schon beigebracht. Ne? Was Geschenke kriegt, sagst du bitte Danke bei der Oma. Und wir erleben auch Kinder, die sagen, nö, mach ich nicht. So, find das Geschenk doof, find die Oma doof, wollte ich nicht, ist mir unangenehm. Kinder schämen sich auch durchaus in solchen Situationen, weil sie merken, dass der Fokus auf ihnen liegt. Das ist gar nicht lustig, wenn alle dann gucken und warten, dass man etwas tut, das man vielleicht auch so gar nicht so fühlt oder nicht kann vor der ganzen versammelten Mannschaft. Ich kann etwas davon nachvollziehen und trotzdem halte ich es für wichtig, Menschen beizubringen, ihre Dankbarkeit auszudrücken und ihnen zu sagen, dass das was Wunderbares ist, wenn man dankbar ist und dass man das sagen darf und dass man sich freuen darf. Das sind sicherlich zwei Seiten. Und so kommt also der eine zurück und dankt. Er dankt Gott, er freut sich und er dankt Jesus. Was mit den anderen 9 ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie dankbar sind, ob sie das sagen können, ob sie vielleicht ihre Heilung nehmen und zu ihrer Familie zurückgehen und sich darüber viel mehr freuen. Und hier geschieht etwas mit einer ganz anderen Dimension. Dieser eine, der hier zurückkommt, hat mit der Heilung eben nicht nur sein altes, gesundes Ich wiederbekommen und ist dafür dankbar, er hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Und das hat er begriffen. Und deshalb kehrt er um. Nicht wieder hinein in das, was vor der Erkrankung war. Er schlägt eine ganz neue Richtung ein. Und jetzt kommt das zum Tragen, was ich eingangs erwähnt habe. Wir haben es bei diesem Mann nicht mit einem Juden zu tun. Wir haben es nicht mit einem Mann zu tun, der im jüdischen Glauben lebt und Jesus als einen Bruder sieht an dieser Stelle, als einen Meister, einen Gelehrten innerhalb seiner eigenen Religiosität, sondern er ist, wie Jesus sagt, ein Fremder. Mit dieser Heilung bricht Jesus Grenzen auf, denn Im jüdischen Glauben geht man oder ging man davon aus, gerade zu Jesu Zeit, dass Heil und Rettung durch Gott allein Juden vorbehalten ist. Dass das gar nicht für Menschen gilt, die Fremde sind, die anders glauben, die anders leben, zu einem anderen Kulturkreis gehören. Dass das gar nicht passiert, dass das gar nicht geht. Und Jesus bricht die Grenzen auf und liefert hier den Gegenbeweis und sagt, für alle Menschen. Und das ist das, was ich so als Kern so herauspule und was ich so ganz wunderbar finde und was für mich das viel größere Wunder an dieser ganzen Geschichte ist. Jesus kommt für alle Menschen und sein Wort, seine Kraft und seine Macht gilt allen. Und das spricht er eben hinein in eine Zeit, in der die Gräben zwischen den Menschen und den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften gar nicht tiefer sein könnten. Das Land und auch die Menschen sind unglaublich zerrissen und stehen sich sehr, sehr feindlich gegenüber. Und Jesus kommt und heilt einen Fremden, einen, der anders ist, der nicht nur krank ist und aussätzig ist, sondern einen, der anders lebt, anders glaubt, ein Fremder ist. Und er macht ihn zu einem Geheilten, zu einem Freund, Bruder, zu einem Zugehörigen. Und das begreift dieser Mann und das ist das, was die ganze Geschichte nochmal so dreht. Die Kranken, diese Zehen, ergreifen jeden Strohhalm und das ist nachvollziehbar. Wenn man furchtbar krank ist, braucht man alle Wege und alle Möglichkeiten, die es gibt. Und warum sollte ein Gott, an die diese Menschen nicht mal glauben, Heilung ermöglichen? Aber vielleicht, letzte Möglichkeit. Und wir erleben, dass es eben nicht heißt, du musst erst dieses und jenes tun und erfüllen, um für Gott wichtig zu sein. Du musst nicht erst 1000 andere Wege gegangen sein, um diesen einen zu Gott gehen zu können. Du musst nicht beweisen, du musst nicht bezahlen, was auch immer. Sondern, das, was Jesus sagt, vertrau der Sache. Dann ist Heilung möglich. Also nicht erst alles richtig machen und was leisten. Du kannst mit deiner Not kommen und wenn es das erste Mal ist in deinem Leben, dass du mit dieser Not zu Gott kommst. Du darfst hier neu anfangen. Das hat der Samariter erkannt und genau deshalb kehrt er um. Deshalb preist er den Gott der Juden, der nun auch sein Gott wird. Deshalb dankt er Jesus und wirft sich vor ihm nieder und erkennt dessen Macht und dessen Größe an. Jesus ist sein Meister. Und ihm gilt die ganze Dankbarkeit. Es ist also Vertrauen, Erkennen, Bleiben. Möglich ist es. Das heißt, egal an welchem Punkt deines Lebens du zu Gott findest, das ist egal. Das zählt nicht. Dass du erkennst und dass du findest, das zählt. Und auch denen, die nicht umkehren und die nicht erkennen und die nicht vertrauen und nicht glauben, werden gesund. Das wird ihnen hinterher nicht wieder weggenommen. Jedenfalls finde ich darüber nichts. Und man könnte annehmen, dass Jesus so eine Rechnung aufmacht. Das könnte so ein bisschen rausklingen. Also, ich habe 10 Leute geheilt, einer kommt zurück, die anderen 9 nicht. Das ist ein schlechter Schnitt für eine Heilung. Und er fragt ja, wo sind denn die anderen geblieben? Und das könnte man auch ganz unterschiedlich fragen. Das könnte man mit einem Vorwurf fragen, das könnte man auch ganz sachlich fragen, im Sinne von, wo sind die denn hingegangen danach? Das interessiert mich einfach. Was ist denn aus denen geworden? Also auch Interesse könnte hier dabei sein. Ne? Geht's ihnen gut? Eine Antwort gibt es nicht. Ich weiß nicht so genau, ob Jesus da persönlich enttäuscht ist. Wir interpretieren das, glaube ich, ganz gerne so. Und ich denke, dass es ihn wirklich schmerzt. Aber nicht um seinetwillen. Nicht, weil er etwas getan hat und jetzt sozusagen nicht den guten Schnitt zurückerhält, sondern ich glaube, es schmerzt ihn der Menschen wegen. Es schmerzt ihn, dass sie diese Chance verpasst haben. Und wir wissen ja nicht, was es für Menschen waren. Vielleicht waren da auch sogar Juden dabei. Das weiß ich gar nicht. Und auch das ist irgendwie gar nicht ausschlaggebend, denn alle Menschen sind wichtig. Sonst hätte Jesus unter diesen 10 die aussortiert, die vielleicht in Frage kämen. Aber er hat die ganze Gruppe geheilt. 10 haben eine Möglichkeit bekommen. Und ich glaube sogar, dass alle 10 dankbar und froh sind, dass sie gesund geworden sind. Denn sie können zurückkehren zu ihren Familien, zu ihrem Leben, das sie davor hatten und kannten. Sie können wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Vielleicht dauert es sogar ein bisschen, bis das überall so durchgesickert ist, dass die wirklich gesund sind. Aber es gibt ein Zurück in ihr altes Leben. Und das werden sie angenommen haben. Und das werden sie getan haben. Denn gesund sein als medizinischer Status und Heilung an Leib und Seele, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Heilen an Körper, Geist und Seele, das braucht vielleicht sogar jeweils eine eigene Zeit. Und wenn das der Wunsch und die Hoffnung war und dieser Meister Jesus ihnen das gegeben hat, körperlich gesund zu werden, vielleicht reicht es ihnen. Sie werden leben und gesund sein. Und das, was ihnen als Einladung dazu gegeben wurde, bleibt für sie an dieser Stelle unerreichbar, vielleicht nicht wichtig, vielleicht konkret dagegen entschieden. Menschen entscheiden sich und Menschen gehen ihre Wege. Das ist gewollt. Und auch Jesus durchbricht diese Grenzen nicht, denn Glauben muss wachsen. Und er muss sich entwickeln und er muss erkannt werden. Und das ist für jeden Menschen etwas völlig anderes. Das ist ein ganz eigener persönlicher Prozess. Jeder von uns hat andere Wege mit Gott, ganz persönliche Wege mit Gott. Und es gibt eben nicht diesen Weg von A nach B, den alle miteinander immer auf dieselbe Art und Weise gehen. Unsere Geschichten sind so verschieden, wie wir es sind. Unser Glauben ist so unterschiedlich, wie wir es sind. Und manch einer wie der Samariter hier, konnte diesen Weg ganz schnell gehen, konnte ganz schnell begreifen, dabei sein und konnte umkehren. Und es wird Menschen geben, für die braucht das viel, viel Zeit. Die brauchen vielleicht viele Begegnungen, viele kleine, viele große, viel Überlegen, viel Skepsis. Und auch die gehen ihren Weg mit Gott. Jesus sagt ganz am Schluss zu dem einen, der bei ihm ist: Dein Glaube hat dir geholfen. Und er ist vielleicht der, von dem man es am wenigsten erwartet hätte. Der Fremde. Er ist für Juden ein Ungläubiger. Und trotzdem ist er der, der umkehrt und kommt. Was nehme ich also mit am Ende des Textes, am guten Ende dieser Predigt? Das Erste, was ich mitnehme: Ich sollte niemals über Menschen urteilen, weil ich nur einen Ausschnitt sehe. Denn mein Wissen und meine Sicht sind absolut begrenzt. Ich sehe in kurzen Begegnungen nie den ganzen Menschen, sondern nur das, was mir in der Begegnung gezeigt wird und was ich sehen und wahrnehmen kann. Es ist nie alles. Ich könnte also hier zurückschließen: Ich sehe 9, die undankbar sind, die abhauen und die weggehen, und ich sehe einen, der umkehrt. Vielleicht stimmt es so nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir kein Urteil über ihr Leben und ihre Beweggründe erlauben. Ich kann mich freuen, dass Menschen gesund werden. Aber ich darf kein Urteil fällen. Und das machen wir manchmal ganz gerne, ganz schnell. Wir sehen jemanden in einer kurzen, knappen Begegnung und finden: komischer Mensch, schlecht, grantig, dagegen, doof oder besonders heldenhaft. Aber ich sehe nicht alles. Das Zweite, was ich mitnehme: Gott schaut nicht darauf, ob der Aufwand sich lohnt. Er macht für seine Gnade keine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf. Gott verschenkt sich, wo er kann. Ob das ankommt oder nicht, die Handlung bleibt dieselbe. Gott bleibt derselbe, egal wie die Menschen auf ihn reagieren, ob sie antworten oder nicht. Gott ist niemals enttäuscht von den Menschen. Und er rechnet nicht auf und sagt, so, jetzt habe ich dir dreimal, weiß ich nicht, geholfen, was Gutes getan, war irgendwie an deiner Seite und irgendwie hat es nicht gereicht. Jetzt ist gut. Sondern Gott wird weitermachen, immer. Gott wird bleiben, Gott wird weitermachen, Gott wird da sein. Gott rechnet mit Langstrecke. Gott rechnet für ein ganzes Leben, für mein ganzes Leben und für jedes andere Leben. Er rechnet damit, dass Menschen heute, morgen oder vielleicht auch viel später zu ihm finden, vielleicht auch nie. Gott ist da, für alle Menschen, so wie Jesus das getan hat in einer Umgebung, einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der für alle Menschen nicht galt. Und vielleicht ist das für uns heute auch genau so ein Punkt, für alle Menschen, egal wer sie sind. Ich sollte nichts erwarten, das ist der dritte Punkt. Hoffnung ist das Prinzip. Wir geben ganz gerne mit der Erwartung, dass irgendwas zurückkommt. Also, wenn ich was Gutes tue, erwarte ich einen Dank. Vielleicht sogar eine Gegenleistung. Ich tue was und dann tust du was für mich. Geschenke. Ich schenke dir was, du schenkst mir was. Auch Freundschaft. Ich schenke dir meine Freundschaft und meine Zuneigung und ich erwarte, dass das zurückkommt. Ist dem nicht so, werde ich vielleicht enttäuscht, wütend, dann wende ich mich ab und ich glaube, dann verschenke ich bei mir etwas. Nicht immer kommt etwas zurück. Bei Jesus war es genauso. Er hat gegeben, hat geheilt und es ist nicht viel zurückgekommen. Und deswegen hört er aber trotzdem nicht auf, zu heilen, zu predigen, den Menschen zu begegnen. Nichts erwarten. Ich kann mir etwas erhoffen, aber nichts erwarten. Jesus kann genau das, das Prinzip Hoffnung leben, hinein zu investieren und nicht zu erwarten, dass es dann so wird, wie er sich das vorstellt. Dass es dann so wird, dass alle Menschen sich ihm zuwenden und ihm alle folgen. Jesus teilt aus und manches geht nicht auf. Jesus schmerzt es nicht, dass er nicht eins zu eins das zurückbekommt, was er gibt. Dass er nicht prompt eine Gegenleistung für seine Heilung erhält. Es schmerzt ihn die verpasste Chance um der Menschen willen. Und ich weiß, dass er es wieder tut. Jeden Tag für alle Menschen. Amen.